Zitat: Gesundheitsvorsorge ist eine gute Investition in die Gesellschaft. Reparaturmedizin hat Menschen in vielen Bereichen geholfen, aber Medizin darf nicht bei Reparaturmedizin stehen bleiben. Maßnahmen sind dabei vor allem im Bereich der Lebensverhältnisse der Bevölkerung, wie beispielsweise in Schulen und Gemeinden zu setzen, da hier konkret die Lebenssituation der Menschen verbessert werden kann. Im schulischen Bereich sei vor allem auf die Ernährung der Kinder zu achten. Trotz der hohen Ausgaben für das Gesundheitssystem ist man jedoch gefordert, effizient mit den begrenzten Ressourcen umzugehen. Zitat Ende. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Freakradio aus dem ORF Kulturcafé, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Das obere Zitat stammt von Gesundheitsminister Alois Stöger und es umreißt viele Aspekte der heutigen Sendung. Wir sprechen heute über das Thema teure Prophylaxe. Teuer ist dabei in einem Doppelsinn zu verstehen, denn die Gesundheitsvorsorge oder Prophylaxe kann nachweislich die Lebensqualität in späteren Lebensjahren erhöhen. Andererseits kostet sie kurzfristig Geld. Abzuwägen, wie sehr sich die Mehrkosten heute auf die Zukunft auswirken können, ist daher gefragt. Immerhin können teure und mühevolle Behandlungen vermieden werden, wenn man heute frühzeitig die Weichen anders stellt oder Krankheiten rechtzeitig erkennt. Doch sind diese Investitionen im Zeitalter des Sparens auch wirklich möglich? Dazu möchte ich heute zwei Gäste begrüßen. Als erstes Herrn Universitätsprofessor Dr. Michael Kunze von der Medizinischen Universität Wien als Vertreter des Grünen Kreuzes für Gesundheit. Welchen Stellenwert messen Sie der Gesundheitsvorsorge und Prävention bei und in welchen Bereichen arbeiten Sie dafür?
Also ich bin zuständig an der Medizinischen Universität Wien für die Sozialmedizin, in Forschung und in Lehre. Wir haben also unter meiner Ägide über 20.000 Medizinstudenten betreut und versucht, in die Sozial- und Vorsorgemedizin einzuführen. Mit einigem Erfolg oder vielleicht mit weniger Erfolg, das wird heute zu diskutieren sein. Uns geht an, die gesamte Palette der Vorsorgemedizin von einfachen klassischen Maßnahmen, Impfen ist die beste Vorsorge, bis hinüber zur viel komplexeren Lebensstilmedizin, die zum Beispiel beim Diabetes notwendig ist. Also wir müssen unterscheiden zwischen sehr einfachen Maßnahmen, der sogenannten primären Prophylaxe, wie das Impfen, Stich, Krankheit weg oder Krankheit kommt nicht, zu ungeheuer komplexen und aufwendigen Verfahren, wie zum Beispiel in der Lebensstilmedizin beim Diabetes. Mhm.
Vielleicht noch eine Frage zum Grünen Kreuz. Sie sind ja auch ein Vertreter dieser Organisation. Können Sie vielleicht ganz kurz beschreiben, mehrere Leute kennen Sie nicht. Was ist das Ziel Ihrer Tätigkeit?
Das Österreichische Grüne Kreuz ist ein gemeinnütziger Verein, in erster Linie von Ärztinnen und Ärzten getragen, mit der Idee, den Gedanken der Gesundheitsvorsorge zu fördern, sowohl im medizinischen Bereich, sowohl bei unserer eigenen Klientel, aber natürlich darüber hinaus auch in der allgemeinen Bevölkerung und in den speziellen Gruppen. Es gibt ja nicht die Frau Österreicherin und den Herrn Österreicher im Durchschnitt, das wird auch oft, vor allem bei Ernährungsempfehlungen, völlig unsinnig gebraucht. Alle Österreicher sind zu dick, essen zu fett und irgend solchen Unsinn, sondern wir müssen sehr spezifisch vorgehen. Die Jungen brauchen andere, die Kinder brauchen andere, weil hier die Schule angesprochen wurde. Da darf ich dann später vielleicht noch was sagen. Wir können nicht alles der Schule, die Schule wird alles machen, wenn das Elternhaus nicht funktioniert. Aber das nur als Einstieg. Also Österreichisches Grüne Kreuz ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung der Gesundheitsvorsorge in Österreich.
Und wir haben auch das Thema Diabetes schon angesprochen. Herr Dr. Erich Wolfrum ist der aufmerksamen Freak-Radiohörerinnen bereits bekannt, weil wir haben eine Sendung über Selbsthilfegruppen im letzten Sommer gemacht. Sie kommen von der Selbsthilfegruppe Aktive Diabetiker Austria. Warum beschäftigen auch Sie sich intensiv mit dem Thema Prophylaxe?
Weil ohne Prophylaxe eine Therapie für Diabetes überhaupt nicht sinnvoll ist. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Entwicklung eines Diabeteslebens, sagen wir jetzt präzise Typ 2 Diabetes, das die meisten Diabetiker umfasst, einmal 10 Jahre Vorlaufzeit hat, wo keiner weiß, dass es irgendetwas kommt. Wenn dann leichte Anzeichen kommen und dann plötzlich der Patient vor der Tatsache steht, dass er 10 Jahre früher sterben könnte und das mit fürchterlichen Begleitfolgen, dann sieht man, dass diese Entwicklung eben über mehrere Jahrzehnte läuft. Wenn wir die Schule angesprochen haben, die Lust auf Bewegung ist eine enorme Hilfe im späteren Leben, Diabetes oder Blutdruck, Schwierigkeiten zu vermeiden. Es gibt zum Beispiel Klassen, wo die Schüler auf Zimmerfahrrädern sitzen. Die Lernerfolge sind fantastisch und ich wette, dass dort fast keine Diabetiker erzogen werden.
Ja, da sind wir aber mitten im Thema, nämlich bei der Frage, was ist eigentlich Prophylaxe und welche Vorsorgemaßnahmen, Sie haben jetzt einige schon erwähnt, sind darunter eigentlich zu zählen? Und da frage ich wieder Sie, Herr Professor.
Man muss ein bisschen ein System in das Ganze hineinbringen. Es gibt ganz einfache Maßnahmen der sogenannten primären Vorsorge. Das heißt, die nehmen wir, weil jetzt Jahreszeit passt, FSME impfen, bedeutet, ich kriege keine FSME, Frühsommer-Meningoenzephalitis. Banal. Influenza impfen, ich kriege mit großer Wahrscheinlichkeit keine Influenza, Masern und so weiter. Das sind simple Maßnahmen, ganz einfache Maßnahmen, die auch nicht viel kosten. Österreich ist aber hier langsam am Ende der Skala der entwickelten Länder, weil wir angeblich kein Geld haben, was natürlich völliger Unsinn ist. Das ist ein ganz reiches Land. Ist nur die Frage, wofür gibt man das Geld aus? Und dann haben wir, wie gesagt, der zweite große Bereich der Vorsorge ist die Früherkennung. Da wird schon unendlich schwieriger. Unendlich schwieriger. Weil wir müssen hier auch ethische Fragen überlegen. Was können wir früher kennen? Können wir, wenn wir etwas früher erkannt haben, was tun? Beim Diabetes passt das wunderbar. Bei anderen Sachen wissen wir eh nicht, was wir machen können. Und dann gibt es die sogenannte dritte Form, die tertiäre Vorsorge. Wenn die Krankheit eingetreten ist, wie der Diabetes, typisches Beispiel, was kann ich machen, dass möglichst spät oder keine Folgeschäden auftreten? Heute muss beim Diabetiker, Sie werden mir vielleicht zustimmen, müssen keine großartigen Amputation oder sowas auftreten. Das kann man heute alles verhindern. Also da habe ich versucht, ein bisschen ein System hineinzubringen, damit das nicht so schwammig Vorsorge, oder man sagt, immer ist Vorsorge besser als heilen, was ja so auch nicht stimmt. Es gibt genug Krankheiten, wo wir nicht wissen, was wir in der Vorsorge machen sollen. Daher umso mehr sollten wir etwas tun, dort wo wir es können.
Dann würde ich gleich bei Ihrer Kategorisierung bleiben, dass wir uns diese drei Bereiche, nämlich was können wir tun, noch ein bisschen genauer anschauen. Also im ersten Bereich Impfung, da würde mich nur interessieren, weil Sie das Finanzielle erwähnt haben. Bei der FSME wird eine Behandlung, wenn einmal die Krankheit wirklich ausgebrochen ist, ja relativ teuer kommen. Und die Gesundheitskosten einer Impfung sind, können Sie ungefähr beziffern, wie viel kostet so eine Impfung?
Erstens einmal ist es so, dass sich die Leute die Impfung zum Wesentlichen selbst zahlen. Es gibt einen kleinen Zuschuss. Und ganz wichtig ist, bei der FSME, die können wir nicht behandeln. Wenn die FSME, die Frühsommer-Meningoenzephalitis, einmal ausgebrochen ist, dann nimmt sie ihren Lauf. Man kann versuchen, alles Mögliche zur Linderung machen. Aber eine Therapie im Sinne, dass ich ein Antibiotikum gebe oder sowas, gibt es nicht. Die Österreicher haben das vollkommen begriffen. Und die Zahl der Erkrankungsfälle ist dramatisch zurückgegangen. Aber das ist ganz simpel. Impfen, zack, keine Krankheit. Beim Diabetes, bei der Ernährung, bei der Arthrose, durch Übergewicht, bei allen die anderen Dingen ist es unendlich komplexer. Und beim Diabetes spielt, aber da sind Sie der Experte, Dr. Wolfram, ist natürlich die Ernährung, das A und O und das Übergewicht und das metabolische Syndrom. Und da wird es schon sehr österreichisch.
Kommen wir jetzt, und wir sind ja bei dem zweiten Bereich, zur Frage, was kann denn da helfen? Es gibt diese bekannte Gesundenvorsorgeuntersuchung. Herr Dr. Wolfram, hat die einen Sinn, auch aus Ihrer Sicht?
Die Vorsorgeuntersuchung ist sicher wichtig. Nur die, die betroffen sind, gehen ja dort meistens nicht hin. Ich habe einen viel strengeren Blickpunkt. Jeder Österreicher wird irgendwann einmal für Schnupfen oder für Urlaubszwecke oder sonst wo von seinem Arzt eine Bestätigung brauchen. Die holt er sich normalerweise über ein Familienmitglied, denn er opfert sich keinen Tag. Der Arzt sollte aber einen Augenschein auf seinen Patienten werfen und wenn er merkt, dass da beginnendes metabolisches Syndrom sich anzeigt,
also dick und übergewichtig,
oder? Das Bäuchlein wachsen und so weiter, dann könnte er ja auch einmal einen Blutdruck messen und dann könnte er eine Warnung aussprechen. Und die Warnung, die beinhaltet, dass der Patient sein Leben umstellen müsste mit mehr Bewegung und richtiger Ernährung, die befolgt ein 25-Jähriger sicher viel leichter als ein 50-Jähriger. Nun, das passiert in Österreich nicht. Und daher meine stille Forderung, ich war noch nicht sehr laut damit, es müssten die Ärzte dokumentieren, dass sie ihren Patienten gesehen haben, sprich selbst in Augenschein genommen haben und dass sie ihm diese Warnung, wenn es notwendig ist, gesagt haben. Und im Zeichen der elektronischen Medizin ist das Dokumentieren einer solchen Warnung ja gar kein Kunststück. Und das müsste man nicht nach 3 Jahren löschen, sondern das müsste man über 20, 30 Jahre aufheben, damit im Falle, dass dann Diabetes oder der Herzkasperl zuschlägt, der Patientenanwalt nachschauen kann, ob der Fehler beim Patienten war, er hat die Warnung gehört, aber nicht beachtet, oder der Fehler beim Arzt war, er hat ihn gar nicht gewarnt.
Also vielleicht können wir immerhin an aufmerksame Zuhörer sagen, gehen Sie auf jeden Fall zur Gesundheitsuntersuchung, weil da kann man möglicherweise bestimmte Dinge erkennen, die dann später relevant werden könnten.
Ja, aber zusätzlich gehen Sie selber zum Arzt und lassen Sie sich das Rezept nicht abholen. Und reden Sie einmal mit Ihrem Arzt und sagen Sie, ich habe 5 Kilo zu viel. Was ist denn da falsch?
Aber man müsste mal wissen, wann hat man eigentlich 5 Kilo zu viel?
Und ja, das sagt Ihnen das Maßband. Ja. 82 Zentimeter bei den Damen. Ich schaue herum. Jeder schaut böse. 100 Zentimeter bei den Herren. Aha. Und wenn es drüber ist, dann müsste man was tun.
Also, sagen wir die Zahl noch einmal, damit die Hörer das gleich zu Hause nachmessen können. 82 bei Frauen, 100 bei Männern.
Ja, in etwa.
Gut. Aber für ein Maßband brauche ich keinen Arzt. Das kann ich selber auch machen.
Gut, aber mit 105 kann ich dann diskutieren.
Absolut. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich habe nur eine kleine Ergänzung. Das Warnen allein ist zu wenig. Der Mediziner oder wer immer betreut, muss auch sagen, was hast du nun zu tun, wenn du das sogenannte viszerale Fett darbietest. Nämlich, da muss man ganz genau wissen, aber Sie wissen das alle, dass es ja 2 Fettverteilungstypen gibt und viele Damen leiden ein bisschen, weil sie ausschauen wie Frauen. Nicht? Man darf ja heute nicht mehr ausschauen wie eine Frau, wenn man eine Frau ist. Nicht? Aber das ist nicht das Problem, dieser Hüftespeck, wenn Sie so wollen, sondern es geht immer um das viszerale Fett, also die männliche Fettverteilung. Der Mann schaut von hinten auf ganz schlank aus. Und dann dreht er sich um mit der Badehosen und hat so einen vorgewölbten Bauch. Das ist das Problem. Nicht ja. Die Hüfte, gell? Oder?
Aber das ist vollkommen richtig. Aber Herr Professor, wenn ich jetzt damit beginne, dann kann ich die Entwicklung durch Bewegung, wobei ich unter Bewegung an sich Krafttraining verstehe, 2-mal in der Woche in ein Fitnesscenter. Oder wir bieten Diabetikern, allerdings Pensionisten und Pensionistinnen, 2-mal in der Woche gratis Bewegung in einer Volkshochschule an.
In Wien?
In Wien, im 6. Bezirk, jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 1 bis 2 zu Mittag, zu einer Zeit, die eigentlich niemanden stört. Und da werden wir bewegt und das ist super.
Und kommen wir vielleicht, dann werde ich die Sendung, ich muss mit der Zeit umgehen, von der Bewegung zur Ernährung. Weil da gibt es ja auch, es immer wieder, man hört, man darf das nicht essen, man darf jedes nicht essen. Die Leute sind völlig verwirrt. Herr Universitätsprofessor Erich Wolfram, was stimmt jetzt eigentlich?
Man darf im Endeffekt alles essen. Man muss nur wissen, wie man mit dem Essen umgeht. Also alle diese generellen Äußerungen, alle Österreicher sind so dick, alle ihr esst alle zu fett und zu süß und was da alles so geht, ist an sich ein Blödsinn. Warum? Es geht um die einzelne Person. Ich muss bestimmte Befunde kennen, Diabetes, Blutzucker. Ich muss wissen, einige Fettstoffwechselwerte, das berühmte Cholesterin, die Triglyceride, den Blutdruck und so. Nur dann kann ich gezielt eine Ernährungsberatung machen. Wenn jemand ein Cholesterin hat von 160, regt das den Mediziner nicht auf. Es gibt Leute, die haben ein Cholesterin von 160 und essen jeden Tag 3 Schmalzbrote. Warum nicht, wenn das Gewicht passt? Und andere wiederum, da gibt es bestimmte auch genetische Determinanten, die müssen wahnsinnig aufpassen. Und genau ist dasselbe mit dem Salzkonsum. Das heißt immer, der Salzkonsum ist zu hoch. Nebenbei wissen wir alle nicht, wie viel Salz wir essen. Das hängt mit dem Blutdruck zusammen. Ich muss ja meinen Blutdruck kennen. Daher in jedes Haushalt gehört eine Waage, ein Blutdruckmesser und ein Maßband, oder? Also um den Bauch. Und das können sich die Leute selber machen. Ne? Und dann, wenn einer dieser 3 Geschichten nicht passt, dann brauche ich erst medizinische Hilfe, aber sehr differenziert. Und wenn ich immer die Schule höre, dann kriege ich schon Hautausschläge, allergische, weil alles soll in der Schule geschehen. Die Schule soll denen rechnen, schreiben, lesen beibringen, Lesetest zum Beispiel. Und nicht die Funktionen von Familien übernehmen. Denn wenn ein Kind dick ist, dann sind unter Garantie die Eltern dick und im Allgemeinen auch die Haustiere. Der Hund ist auch dick.
An dieser Stelle machen wir eine kurze Musikpause. Und Sie hören Freak Radio zum Thema teure Prophylaxe, heute aus dem ORF Kulturcafé. Ich würde Sie gerne fragen, vielleicht Herr Dr. Wolfrum, was kann die Prophylaxe, die Gesundheitsvorsorge eigentlich zur erhöhten Lebensqualität später beitragen und wenn ja, warum?
Lebensqualität bei Stoffwechselschäden ist unheimlich wichtig. Stoffwechselschäden stehlen den Patienten bis zu 10 Jahre ihres Lebens. Und das müssen wir vermeiden. Diese 10 Jahre sind an sich die letzten Jahre grauslich und es sind die teuersten Jahre, die unser System dann dem Patienten zahlen muss. Wenn der Patient also durch richtige Lebensführung nicht in diese Falle fällt, dann geht es uns allen besser. Es gibt Studien, die sagen, dass Österreich bei den Ergebnissen der Diabetestherapie zum Beispiel an Europa letzter Stelle steht. Und das ist natürlich eine Schande. Jetzt gibt es Bemühungen, dies wesentlich zu verbessern. Therapie aktiv, ein Angebot der Krankenkassen, welches unbedingt auszunützen ist. Mein Appell an alle Zuhörer, wenn Diabetes Therapie aktiv dem Arzt fragen.
Jetzt ganz konkret, welche Krankheiten, welche Behinderungen, Herr Professor Kunze, können, wenn wir einen besseren Lebensstil, wenn wir uns umstellen, wie wir das vorher gesagt haben, denn überhaupt verhindert werden? Was sind denn die häufigsten Erkrankungen, wo wir Fehler machen und deshalb kommen sie dann? Kann man das sagen?
Naja, es gibt also Erkrankungen, die können wir absolut mit 100% verhindern. Das habe ich schon gesagt, bestimmte Infektionskrankheiten. Dann haben wir das Problem überhaupt nicht. Also heute haben wir zum Beispiel keine Poliomyelitis mehr, keine Kinderlähmung, die ja zu enormen Behinderungen geführt hat, etwa im Bewegungsapparat und so weiter. Wenn es dann um den Lebensstil geht, dann ist für mich auch die Frage, was meinen wir mit Lebensqualität? Da ist ja die Medizin nur ein Aspekt. Also es gibt viele Menschen, die mit einer Behinderung leben, aber eine viel höhere Lebensqualität haben als Menschen, die ohne sogenannte Behinderung leben, wobei da auch wieder Definitionsfrage ist. Aber bleiben wir jetzt beim Diabetes und ähnlichen Dingen, und da ist das A und O, ist natürlich die Gestaltung, verkürzt gesagt, meines Blutzuckerstoffwechsels. Hm? Und den kann ich beeinflussen durch die Lebensführung, durch die Ernährungsform und, wenn notwendig, durch die Gabe von geeigneten Medikamenten. Und das spielt zusammen. Und ich kann sicherlich gerade beim Diabetes, wie Sie gerade gehört haben, die schwerwiegenden, enormen, späteren Behinderungen kann ich hinauszögern und in den allermeisten Fällen vollkommen vermeiden. Aber es ist ein langer Weg und wir brauchen dazu den komplett informierten Patienten, nicht?
Richtig.
Wir brauchen den sachlich Kompetenten. Ich bin zum Beispiel ein Vertreter der Ansicht, dass wir endlich das blöde Latein in der Medizin lassen sollten. Schön. Erstens können wir Ärzte sowieso alle nicht Latein, sondern wir verwenden lateinische Worte, um vielleicht die einen oder anderen Befund geheim zu halten. Nicht? Wir müssen lernen, mit den Menschen einfach zu reden, weil es sind ja nicht nur, weiß Gott, wie gebildete die Diabetiker sind, sondern auch relativ einfache Menschen, also mit vom Bildungsgrad her.
Ja, also da nehme ich mich jetzt gleich selber beim
Lesetest,
beim Schopf, weil wir haben unsere Sendung Prophylaxe, ein griechisches Wort genannt, also hätte man vielleicht auch Vorsorgemedizin sagen können. Herr Dr. Wolfram, Sie schauen so, als würden Sie gleich was sagen wollen.
Ja, wie kommt denn ein normaler Mensch überhaupt drauf, dass er Diabetes gefährdet ist? Es ist ja ganz einfach. Geh in eine Konditorei und isst zwei Torten. Und geh zwei Stunden später in die nächste Apotheke und sag, bitte misst mir einen Blutzucker. Und in dem Moment, wo der einen gewissen Grad übersteigt und der Apotheker sagt es Ihnen, ich bin der Meinung, 130 bis 140 wäre dieser Grad, wenn er drüber ist, dann brennt der Hut. Und wenn er 200 ist, dann brennt der Hut auf einer schiefen Ebene.
Das ist eine fantastische, das müssen wir aufnehmen in unser Programm, weil so einen Blutzuckerbelastungstest, den werden die Leute sehr gerne annehmen. Ne? Wir können vielleicht mit den Konditoren da ein Abkommen treffen, dass die billiger gibt, die Torten. Fantastisch, bin mit Ihnen.
Ich würde noch gerne zu einer anderen Frage kommen, und zwar, wir haben es schon mehrmals angesprochen, aber jetzt ganz konkret. Wir hören ja immer wieder, das Sparpaket ist sehr hemmend gegenüber Gesundheitsvorsorgemaßnahmen. Ist Vorsorgen tatsächlich billiger als Heilen? Können wir da diese Größenordnungen vielleicht sehen, Herr Professor? Naja,
so einfach geht das nicht. Das Schlagwort Vorsorgen ist besser als Heilen, ist ethisch und schön. Rechnerisch kann man das nicht immer zeigen. Es ist ein Pseudo-Argument, wir hätten kein Geld. Das ist ein Pseudo. Dieses Land, ich habe schon gesagt, ist unermesslich reich im internationalen Vergleich. Es ist nur wie in der Familie. Wofür geben wir das Geld aus? Geben wir es für den Straßenbau aus? Geben wir es für die Kultur? Wir sind im Kulturcafé. Nennen Sie mir einen Ort in Niederösterreich ohne Festspiele, die alle subventioniert werden. Ich sage das jetzt polemisch. Wir brauchen die Lobby, zum Beispiel die Selbsthilfe Diabetes hat ein unheimlich gutes Lobbying, darf man zurzeit nicht sagen. Ne? Aber genau das muss geschehen, dass wir die politischen Entscheidungen, es geht um die Lenkung der Geldströme. Geld ist da in Hülle und Fülle, oder?
Ja, aber eine gute Therapie kommt dem Staat und dem System wesentlich billiger. Internetfreaks sollen einmal aufrufen, www.diala, Dora Ida Anna Ludwig Anna. Und Sie werden dort den Bericht über ein Experiment in Oberösterreich, lief über 2 Jahre, sehen, das nachgewiesen hat, dass Behandlung von informierten Hausärzten für Diabetiker dem System im Jahr 800 Euro rund weniger kostet als der durchschnittsoberösterreichische Diabetiker. Warum? Der Patient geht nicht mehr ins Spital, er braucht es ja nicht, wenn er einen guten Arzt hat, der ihn führt.
Jetzt sind wir bei dem dritten Punkt, den Sie, Herr Professor, ganz am Anfang genannt haben, nämlich was man an Vorsorgemaßnahmen noch tun kann, selbst wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist. Und da sind Sie mit einer sehr günstigen und guten Sache dann dabei, die dann sehr viel billiger kommt. Das, könnte man das auch noch als eine Art Prophylaxe sehen, wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist, dass man dann die richtigen Maßnahmen macht, damit sie sich nicht verstärkt?
Ich glaube, dass der Behandlungsbogen für Diabetes so weit ist, dass darauf keine Antwort zu geben ist. Es gibt Patienten, die mit dreimal Turnen in der Woche 95, 100 Jahre alt werden. Obwohl sie eine Anlage haben. Es gibt Patienten, die spritzen sich Unmengen von Insulin und sind so resistent, dass es eben mühsam ist, sie zu führen.
Also das heißt, so wie jede Behinderung individuell ist, so ist auch jede Gesundheitsvorsorgemaßnahme individuell.
Darf ich noch was sagen zu dem Thema Bewegung? Und ich bin sehr dankbar, dass Sie den Begriff Bewegung immer betonen. Weil wir ja oft sagen, treiben Sie Sport, nicht? Und das ist also für unsere Übergewichtigen oder Diabetiker, die keine Sportler sind, es gibt auch diabetische Sportler, genug, aber ist das abschreckend, nicht? Ein Sportler muss fit sein, aber Sport im Sinne von Leistungssport ist niemals gesund, ist eher ungesund, klarerweise. Sondern Bewegung und in ganz kleinen Schritten die Leute zur Bewegung führen, wie sie es tun. Oder wenn man nur sagen, steigen Sie aus der Straßenbahn eine Station früher aus. Gehen Sie die letzte Abschnitt und solche Dinge. Wir müssen langsam die Leute an die Bewegung heranführen. Weil die Leute, die wir betreut haben, übergewichtige Menschen, die ihr Leben lang übergewichtig waren, die haben sich noch nie mehr bewegt als vom Tisch zum Kühlschrank und zurück. Ja? Das ist ja das Problem der Bewegungsmangel. Und weil immer wieder die Schule und die Kinder, unser Erziehungsprozess noch immer bedeutet, aus einem Bewegungstier genannt Kind einen angepassten, ruhig sitzenden Menschen zu machen. Ja? Genauso wie Kinder per Definition Snacker sind, die wollen Mama, ich habe einen Hunger alle zwei, drei Stunden. Und dann werden sie in diesen dummen Konzept der Hauptmahlzeiten hineingepresst.
Ich glaube, an der Stelle werden wir stehen bleiben, können ein anderes Mal wieder fortsetzen. Bewegung, vernünftige Ernährung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei beiden Teilnehmern für die sehr lebhafte und interessante Diskussion. Wir werden auf unserer Homepage auch noch einige Tipps und Links haben. Ich bedanke mich namens des gesamten Freak-Radio-Teams für die technische Unterstützung bei Gerald Palli. Auf Wiederhören, sagt Gerhard Wagner.